Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
Ja, heute bei uns zu Gast der zweitwichtigste Mann im Staat, zumindest protokollmäßig, Walter Rosenkranz. Wir kennen uns noch von einer Reihe von Duellen und Interviews aus dem letzten Bundespräsidentenwahlkampf. Richtig. Dann war es ein bisschen stiller um den Walter Rosenkranz. Und seit einigen Wochen ist er, würde ich sagen, schwer in die Schlagzeilen geraten, auch unter Beschuss geraten. Denn er ist jetzt zum ersten Nationalratspräsidenten gewählt worden, gegen die Stimmen der Grünen, muss man ganz klar sagen, und gegen deren vehementes Veto. Und er sorgt jetzt für turbulente Zeiten. Sei es, dass ihn der ungarische Ministerpräsident Orbán besuchen kommt und einen roten Teppich ausgerollt bekommt vor dem Parlament. Sei es, dass fast die Präsidiale platzt. So hoch sind dort die Emotionen gegangen. Also die ruhigen Zeiten im Parlament sind vorbei, seit Walter Rosenkranz dort Präsident ist. Willkommen, Herr Präsident, Nationalratspräsident. Willkommen, Walter Rosenkranz. Präsident sind Sie ja nicht geworden, tut Ihnen das leid? Würde die Republik jetzt anders ausschauen? Würden Sie auf schwarz-blauen Verhandlungen bestehen statt dieser Ampelkoalition, wenn Sie Präsident geworden wären?
Ja, der Bundespräsident hat eine Usance und dass eigentlich immer die stimmstärkste Partei bzw. der Kandidat der stimmstärksten Partei die Regierungsverhandlungen führen soll, den sogenannten Regierungsbildungsauftrag erhält. Und ich hätte das genauso gehalten, ich habe das im Wahlkampf auch immer
wollte
gesagt.
Wollte ich sagen, da haben Sie immer betont, es drohen fürchterliche Dinge, nämlich der Herr Bundespräsident wird da seine grünen Habschis in die Regierung hinein und es wird gegen die Mehrheit der FPÖ sozusagen eine damals schon von Ihnen befürchtete Ampelkoalition geben. So kam es ja dann auch. Zwar ohne die Grünen und mit den Neos, aber Ampel ist Ampel.
Ja, wie gesagt, das ist jetzt Tagespolitik. Ich sehe das mit Spannung. Als Nationalratspräsident halte ich mich jetzt aus dieser Art der Tagespolitik heraus.
Aber Sie sagen trotzdem, ich hätte klar den Regierungsauftrag an Kickl gegeben, wäre ich Präsident.
Das wäre selbstverständlich die erste Handlung gewesen und dann hätten wir geschaut, was der Herbert Kickl damit dann zusammenbringt.
In der Hofburg hätten Sie jetzt ja Regierungsbildung hin, Regierungsbildung her, ein eher ruhiges Fahrwasser. Im Parlament wird es etwas heftiger. Da gab es jetzt ja eine Präsidiale, da sind ja die Fetzen geflogen.
Ich weiß nicht, woher diese Informationen kommen.
Ja, von den Teilnehmern.
Teilnehmern können es nicht sein. Es hat höchstens vielleicht von einem Teilnehmer. Und das war drinnen in kompletter sachlicher Ruhe, so wie ich auch die Präsidialen früher als Klubobmann auch immer gesehen habe. Es war ein ganz produktives, konstruktives Verhalten. Es sind gewisse Probleme angesprochen worden und das war's. Also von Lähmung keine Rede.
Na, von Lähmung nicht, aber von Rüge. Sie sind doch dort sehr heftig gerügt worden wegen Ihres Alleingangs in Sachen Viktor Orbán.
Das ist überhaupt kein Alleingang gewesen. Der Ministerpräsident eines Nachbarlandes, Viktor Orbán, ist zufällig in Wien und es gibt halt zeitliche Überschneidungen. Und er hat gemeint, das wäre doch jetzt sehr nett, wenn man dem neu gewählten Parlamentspräsidenten, Nationalratspräsidenten, der noch dazu von einer Partei kommt, mit der er auch jetzt befreundet ist und auch zusammenarbeitet, wenn er dem einen Höflichkeitsbesuch
abstattet. Das heißt, nicht Sie haben ihn eingeladen, sondern er wollte Ihnen einen Besuch abstatten.
So ist es. Er hat gesagt, er möchte einen Höflichkeitsbesuch machen und nachdem ich seit meiner Kinderstube auch ein höflicher Mensch bin, habe ich das selbstverständlich gerne organisiert.
Ah, dann haben Sie einen roten Teppich ausgerollt.
So wie sich's gehört.
Und haben den da ins Parlament geleitet.
So wie sich's gehört und wie das viele andere vor mir auch gemacht haben.
Ja, aber von der Optik her, jetzt im Mann ausgerechnet als ersten Besucher Ihrer Amtszeit einen höchst umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten, der ja mit der EU über Kreuz liegt und mit allen möglichen einzuladen, war jetzt vielleicht nicht gerade die allerbeste Idee, oder?
Es ist gar nicht die Frage der Idee, es ist eine Frage der Höflichkeit. Und wenn jetzt ein Ministerpräsident eines benachbarten, eines befreundeten Landes kommt und wir haben ja dann auch ein höfliches Gespräch miteinander gehabt, ein sogenanntes ein Arbeitsgespräch, aber das ist diplomatisch, da sitzt man nicht in Hemdsärmeln dort oder sonst was, sondern da werden Höflichkeiten, Freundlichkeiten ausgetauscht. Ob er jetzt der Erste ist, ich muss eines sagen, ich hätte gesagt, bitte, ich fürchte mich so, bitte nicht der Erste sei, komm uns vielleicht als Dritter mit der Bronzemedaille oder sonst was.
Das ist ja keine Kategorie.
Für mich auf keinen Fall. Und Für mich gebietet es wirklich die Höflichkeit. Und wenn es jemand anderer gewesen wäre, wäre der der Erste gewesen. Jetzt ist es Viktor Orban und ich habe ihn ja zum ersten Mal dort kennengelernt. Er war ein ausgesprochen liebenswerter, freundlicher, ja sogar humorvoller Mensch und da haben wir uns ganz gut unterhalten.
Jetzt sind Sie ja so wie Ihr EU-Spitzenkandidat Wilimski, für den Sie ja eifrig Wahlkampf gemacht haben, und so wie Herbert Kickl, bekennender Viktor Orban-Fan, richtig?
Ich schätze seine Arbeit.
Warum sind Sie Viktor Orban-Fan?
Ich glaube, er macht sehr viel, auch für die Europäische Union, in Wirklichkeit richtig. Ich möchte nur ein ganz kleines Beispiel herausnehmen. Dieser Viktor Orban wird gescholten, dass er ein Antisemit sei, weil er gegen den Herrn Soros, der in seinem Land mit Universitäten, Investitionen oder so weiter getätigt hat, der hat sich irgendwie angelegt mit ihm. Auf der anderen Seite ist dieser behauptete Antisemit der aus meiner Sicht stärkste Verbündete Israels in Europa. Und das geht sogar so weit, dass zum Beispiel das Zentrum der Europäischen Union, nämlich Brüssel, ein Fußball-Ländermatch ausrichtet, Belgien gegen Israel, und sagt, wir können die Sicherheit nicht gewährleisten in Brüssel. Da brauchen wir einen anderen europäischen Austragungsort. Und ausgerechnet für die Frage der Sicherheit bei einem Fußballmatch gehen wir nach Budapest zum Herrn Orban. Da verstehe ich die Welt dann nicht mehr mit allem Drum und Dran.
Gut. Hat er Ihnen bei diesem diplomatischen Höflichkeitsbesuch irgendwas für Österreich ankündigen oder andeuten können, was da auf uns zukommt an positiven Dingen von Seiten der Ungarn? Schickt er uns ja primär die Schlepper aus dem Gefängnis.
Das ist an sich so nicht richtig. Und er hat gesagt, er braucht für den Grenzschutz selbst, wendet er, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, 1 Million Euro pro Tag auf. Wenn er das nicht machen würde, dann würde der Strom komplett zu uns durchziehen.
Dann kommt er eh. Mit oder ohne
Million? Moment, Entschuldigung. Ich habe jetzt nur die Zahlen gehört, dass die Asylanträge jetzt auf einmal zurückgegangen sind. Würde auch nicht zusammenpassen. Er sagt, er leistet wahnsinnig viel für die gesamte Europäische Union im Rahmen des Grenzschutzes, den er alleine schultert. Und ein zweites Thema war die Anbindungsstelle der A3 Richtung Burgenland, wo das Gegenteilstück, wo es darum geht, dass im Burgenland zwei Gemeinden gesagt haben, nein, bei uns darf es nicht vorbeigehen. Daran scheitert momentan eine transnationale europäische Straßenverbindung.
Ja, da werden Sie als Nationalratspräsident auch nicht verhindern können.
Es geht darum, dass Gesetze natürlich vollzogen werden müssen, aber es gibt natürlich Zuständigkeiten in den Bundesländern. Da kann ich nicht eingreifen, wie im Übrigen ein Nationalratspräsident auch nicht wirklich sehr eingreifen kann, außer im Haus. Und das ist in der letzten Zeit ja auch recht ausgiebig gemacht worden, wovon ich mich wahrscheinlich bei einem Weg absolut abgrenzen werde.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Was man im Haus, im Parlament als Präsident alleine machen kann.
Sie meinen das jetzt haben die diversen vorher Kunstwerke, auch gesehen. Klaviere.
Das sind alles augenscheinliche Dinge. Ja, da bin ich absolut konsensual. Und das haben auch die Klubobleute
gesehen. Wovon werden Sie sich abgrenzen, Herr Rosenkranz?
Dass ich einsame Entscheidungen treffe. Ich gebe Ihnen sogar jetzt ein kleines Beispiel von dieser Präsidiale. Es war so, dass es ein Problem gibt mit der Zuteilung von Räumlichkeiten. Nach einer Wahl mit Siegern und Verlierern gibt es immer Quadratmeter weniger und so weiter. Und da war es so weit, es hat keine Einigung gegeben. Und dann macht der Präsident alleine, ich will es jetzt so und so haben. Ich habe gesagt, bitte unter den Clubs dreht noch einmal eine Ehrenrunde und überlegt euch das nochmal. Und es sieht so aus, wie wenn sie jetzt zu einer Einigung kommen. Das heißt, ich muss gar nicht entscheiden, weil ich auf Konsens setze.
Aber trotzdem wird es ja bei Ihnen etwas ruppiger und etwas turbulenter werden. Sie haben ja auch nur ein bisschen über 60% der Stimmen bekommen. Das heißt, an und für sich, Sie haben es eh schon gesagt, ist das ja ein Christbaumjob, ja, wo man nicht sehr viel bewegen kann als Nationalratspräsident. Sie wollen den aber anders anlegen, habe ich das richtig verstanden? Politischer.
Nein, absolut nicht.
Nicht,
sondern? Absolut nicht politischer. Ich möchte die Arbeitsbedingungen der Abgeordneten im Haus verbessern. Und da sind in den letzten Jahren sind da Dinge eingerissen von Veranstaltungen drinnen. Das Personal, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr stark belastet drinnen. Ich begrüße jetzt in den nächsten Tagen kommt der 1 millionste Besucher des Parlaments seit der Neueröffnung. Das sind 2700 Besucher ungefähr, inklusive Sonntag. Es gibt Veranstaltungen im Parlament, die mit Parlamentarismus nicht. Das ist eindeutig zu viel und das höre ich auch bereits von den Mitarbeitern.
Das wollen Sie reduzieren, dass das da ein Durchaus wird, ein touristisches.
Naja, und vor allem, dass es nicht nur eine Event-Location wird, wie man das so schön sagt. Ja. Ich möchte parlamentarischen Hintergrund haben und da habe ich bereits sehr viel Unterstützung, auch von meinen Kolleginnen und Kollegen in der Präsidiale selbst.
Also nicht mehr so viele Besucher, nicht mehr so viele Touristen, nicht mehr so viele Parlamentskibitze.
Vor allem an den richtigen Tagen. Es kann nicht sein, wenn zum Beispiel Ausschusstage sind und die Ausschusslokale so blockiert sind, dass die Abgeordneten selbst keinen Platz mehr haben, um Sitzungen abzuhalten, sondern in ausgelagerte Lokale hineinweichen müssen. Das ist alles eingerissen und das möchte ich zurückfahren. Das Parlament ist ein Ort der Gesetzgebung, kein Museum, keine Kunstsammlung, kein Konzertsaal etc.
Das heißt, so wird gerade eine falsche Entwicklung gefahren in Ihren Augen.
So wie ich es anlegen werde, ich würde es anders machen.
Also das war falsch, wie sich das entwickelt.
Es war anders. Aber ich glaube, es wäre fürs Haus besser, das Parlament wieder ein bisschen mehr den Abgeordneten zurückzugeben.
Kunstwerke und Klaviere werden keine mehr gekauft werden unter Ihnen.
Weder gekauft noch gemietet.
Ja, das wollen Sie nicht mehr haben.
Ich glaube, das gehört sich für einen Ort der Gesetzgebung nicht. Wir sind ja in Wien. Wir haben Museen, Kunstsammlungen, noch und nöcher, worum uns die ganze Welt beneidet. Da brauchen wir nicht noch das Parlament dazu.
Und das Klavier und diese Kunstwerke werden wieder zurückgegeben, werden wieder verkauft oder was ist Ihr Ziel?
Derzeit wird rechtlich geprüft und auch die Entscheidung, was passiert, wird nicht der Walter Rosenkranz alleine treffen, sondern nur noch Absprache und Rücksprache mit meinen Kollegen im Präsidium. Also das ist einerseits Doris Burris und Peter Haubner. Die beiden, mit denen habe ich auch eine sehr pragmatische und gute Gesprächsbasis. Sie werden noch sehen, nicht Sie werden sich wundern, sondern Sie werden sehen, wie konsensual meine tatsächliche Amtsführung ist. Und alles, was da sehr oft herbeigeredet wird, es wird nicht stimmen.
Also Sie erwarten konsensuale Zeiten und Sie glauben, dass das, was da rund um Ihre Wahl passiert ist und jetzt um die Präsidiale, dass das nur ein Strohfeuer wäre und alles wird sich normalisieren.
Einerseits das, aber andererseits nehme ich natürlich auch das alles ernst, was es so an Vorwürfen etc., zum Teil auch an konstruierten Vorwürfen gibt gegen mich. Nur, das ist auch die Politik. Also da muss man sich auch bis zu einem gewissen Grad eine dicke Haut zulegen. Nicht alles, was passiert, stimmt. Ich möchte nur erinnern daran, es hat eine Aktion gegeben von mir, wo ich den Opfern der Reichspogromnacht gedenken wollte am Judenplatz. Die Bilder, das alles, was passiert ist, ist bekannt. Darüber möchte ich jetzt einmal gar nicht eingehen.
Nur da hat die IKG gesagt, kommt nicht in Frage, dann kommen wir nicht. Was ja ein unglaublicher Eklat gewesen wäre.
Es kann alles passieren. Wir haben freie Meinungsäußerung in Österreich, wir haben Demonstrationsrecht. Nur, wenn ein ORF in der Berichterstattung online nach dem Besuch dann sogar schreibt, Walter Rosenkranz wollte einen FPÖ-Kranz dort niederlegen. An der Spitze einer FPÖ-Abgeordnetendelegation, dann sind zwei Sachen drinnen in diesem Satz, die einfach nicht richtig sind, die falsch sind. Und da wundere ich mich schon sehr. Und da könnte ich Ihnen noch Beispiele aufzeigen an Dingen, die ich medial gelesen habe, die sowas von falsch sind und unwahr sind wie nur.
Aber das war ja ein bisschen ein Tritt ins Fettnäpfchen, ne?
Wieso?
Naja, weil das ist ja nicht sehr amikal verlaufen und letztendlich sind Sie ja da von der IKG sehr, sehr heftig attackiert worden und mussten dann ja wohl auch zurückziehen.
Es war die jüdische Hochschülerschaft, es war eine angemeldete Veranstaltung, es wurde mir der Zutritt verwehrt, mit körperlichen mit eingehängt und so weiter. Also es war nicht möglich, meinen angemeldeten freien Willen dort entfalten zu lassen.
Und wollten Sie tatsächlich dort rein oder haben Sie dann verzichtet?
Ich habe selbstverständlich verzichtet. Eben, ja. Auch die Geschichten also stimmen
Sie
nicht.
Sind
ich
denen
wollte
nie gegenüber gestanden.
Ich bin dort gestanden, habe diskutiert mit den Menschen. Ich habe auch so gefragt, wollen Sie es wirklich auf eine Eskalation ankommen lassen? Und? Haben alle gesagt, ja. Habe ich gesagt, gut. Da gibt es auch so ein Sprichwort, was der Klügere zum Beispiel macht. Ich habe mich auf diese Rolle zurückgezogen, habe auch der Polizei gesagt, nein, wir werden jetzt nichts dort machen. Stellen Sie sich vor, mir ist fast vorgekommen, wie wenn eine Eskalation von der anderen Seite gewünscht worden. Nein, überhaupt nicht.
Na schon. Nein. Also wenn Sie als Nationalratspräsident nicht an einem jüdischen Gedenken teilnehmen können, weil diejenigen, die Gedenken
Das können
sind,
Sie so sehen, ich sehe es nicht. Ich sehe es so, wie das Sprichwort ist, der Klügere. Und ich glaube unter Umständen, was der Klügere eben macht beim Nachgeben, ich glaube, es wäre wirklich darauf angelegt worden, dass man mir quasi da sogar eine Falle stellt. Wenn ich gesagt habe, bitte Polizei, jetzt räumen, diese Bilder wären rund um die Welt
das
gegangen.
Ich auch, da wären sie in der New York Times auf der Titelseite.
Richtig,
gewesen,
und ja? Das ist nicht mein Bestreben.
Ja, das heißt, Sie haben den Rückzug angetreten.
Selbstverständlich, ich wollte keine Eskalation haben.
Sie müssen ja mit solchen Auseinandersetzungen jetzt in Serie rechnen.
Also ich weiß nicht, wie oft ich solche Veranstaltungen insgesamt im Jahreswechsel mache, aber keine Sorge, mir wird schon etwas einfallen, dass das anders funktionieren wird, vielleicht auch amikaler. Und ich habe es ja auch angekündigt, dass ich bei manchen Dingen, die auch im Parlament stattfinden werde, wenn ich dort entsprechende Gefühle verletze, dass ich da auch zur Seite stehen werde. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und die große Überraschung, die passiert ist nach diesen Vorkommnissen, hat mich eine Unzahl von Schreiben erreicht von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in diesem Land, die sich mit mir treffen wollen, weil ich habe auf einmal den Eindruck gewonnen, als ob nicht alle jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger mit der Vorgangsweise, wie die Hochschülerschaft und wie das die IKG gemacht hat, auch einverstanden sind. Das sind sehr, sehr viele Kontakte gewesen und die werde ich jetzt auch mit der gebotenen Demut abarbeiten.
Wir gehen in eine kurze Werbepause, Herr Präsident, dann muss ich ein paar politische Fragen stellen, denn Sie sind ja auch ein FPÖ-Politiker und da sind heute natürlich sehr spannende Dinge passiert, zu denen wir gern Ihre Meinung wissen würden. Kurze Werbepause und dann ist der Nationalratspräsident Walter Rosenkranz wieder zurück in Fellner Live.
Fellner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live.
Ja, heute bei Fellner Live zu Gast Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, erster Nationalratspräsident, muss man dazu sagen, weil das ist ja der Aufreger, der noch für deutlich mehr Aufregung sorgt, als es sein Vorgänger Sobotka ohnehin getan hat. Ja, das heißt, da ist Ihnen schon ordentlich was gelungen. Wie reagieren Sie denn auf diese Aufregung der letzten 2,5 Wochen seit Ihrer Wahl und vor Ihrer Wahl?
Mit Besonnenheit und mit dem Stil, den ich mir angewöhnt habe, nämlich, dass ich ein Teamspieler bin. Das sehen schon viele im Haus. Also ich habe jetzt einmal die Gespräche im Haus versucht anzufangen. 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich schaue mir, dass da die Arbeitsbedingungen stimmen, dass das passt. Und alles andere wird sich einpendeln und einspielen.
Und da war Ihre Ansage schon im ersten Teil, weg von der Event-Location, weg Richtig. Vom Kunstmuseum. Wir wollen wieder ein parlamentarischer Arbeitsbetrieb.
So ist
habe
es.
Ich das so richtig
so
zusammengefasst?
Ist es, ja.
Ja, jetzt sind Sie auch ein sehr engagierter Politiker. Wir kennen uns aus dem Bundespräsidentenwahlkampf, wo Sie der FPÖ-Spitzenkandidat waren und ja relativ knapp gescheitert sind. Am Schluss dann war es dann doch mit ein bisschen einem klaren Abstand, aber relativ knapp sind Sie da an der Hofburg vorbeigeschrammt. Tut Ihnen das noch leid, dass Sie das damals nicht geschafft haben? Wäre Österreich heute etwas anders, wenn Sie in der Hofburg sitzen würden?
Also ich glaube, anders wäre Österreich sicher, wobei ich nicht weiß, wie anders es ist. Aber es hat jede Person, jeder Mensch hat seine Eigenheiten dabei, seinen eigenen Stil. Daher würde ich sagen, es ist anders. Aber an sich leid tun, es ist eine Wahl. Und egal, welches Ergebnis man erzielt, man stellt sich einer Wahl und man muss mit jedem Ergebnis umgehen. Übrigens, eines hat mir durchaus imponiert, Viktor Orban. Er hat zu mir gesagt, er war 16 Jahre Oppositionsführer. Und jetzt 18 Jahre ist er jetzt Regierungschef. Und er weiß nicht, wie kommende Wahlen ausgehen. Und man muss jedes Wahlergebnis, wirklich jedes, mit der entsprechenden Demut entgegennehmen. Derzeit ist die FPÖ im Aufwind, hat großartige Wahlergebnisse erzielt, wird auch noch großartige Wahlergebnisse erzielen. Es wird vielleicht irgendwann einmal wieder anders werden. Und genau das, mit dem muss man umgehen. Und da sehe ich im Umgang mit Wahlergebnissen oft nicht so die Demut, beziehungsweise mit Scheuklappen geht man dorthin. Ich finde das an sich gut, so wie das Viktor Orban gesagt hat. Egal welches Ergebnis, man muss jedes nehmen und daraus das Beste machen. Und wenn man das Vertrauen irgendwann einmal nicht bekommen hat, muss man sich aus der Opposition vielleicht wieder anstrengen, damit man es wieder zurückbekommt.
Jetzt hat die FPÖ ja Ende September einen Wahlsieg eingefahren. Das heißt, Sie und viele andere werden davon ausgegangen, dass es eine blau-schwarze Regierung mit einem Kanzler Kickl gibt. Tut es nicht, wir bekommen eine Ampelkoalition aus Kanzler Nehammer, Vizekanzler Babler und möglicherweise eine Finanzministerin Meindl-Reisinger. Was sagen Sie denn da dazu?
Aus der kompletten Tagespolitik mit meinen Wertungen halte ich mich zurück. Ich nehme immer nur Fakten entgegen und momentan sehe ich noch keine Regierung. sondern ich sehe nur drei Parteien, die nach langen Sondierungen, wo man jetzt draufgekommen ist, wie viel Geld tatsächlich unter Umständen fehlt und wo ein Bundeskanzler auch sagt, es darf nicht so weitergehen wie bisher unter seiner Führung, also anders, das sehe ich nur. Und es gibt jetzt nach Sondierungen, gibt es jetzt Koalitionsverhandlungen. Also ich sehe eine Regierung erst dann, wenn sie beim Bundespräsidenten war und angelobt wurde. Dann ist es eine Regierung.
Und glauben Sie, wird es zu dieser Regierung kommen? Oder glauben Sie, wird das nicht möglich sein? Möglicherweise auch, weil da ein steirisches und vielleicht dann sogar noch ein burgenländisches Landtagswahlergebnis dazwischen kommt.
Da bin ich kein Prophet und möchte auch keine, Glaubensfragen. Ich stelle jetzt keine Glaubensfragen an. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass zum Beispiel eine Partei wie die ÖVP, wenn sie von Wahlschlappe nach Wahlschlappe da gehen wird und die Meinungsumfragen Richtung Steiermark und Burgenland können unter Umständen so etwas indizieren, vielleicht haben die auch eine Selbstreflexion dabei und denken mal nach, was die Ursachen sein können für ein schlechtes Abschneiden.
Was sind die Ursachen, Ihrer Meinung nach?
Also damit beschäftige ich mich nicht. Ich weiß nur, dass der Mario Kunasek oder ein Herbert Kickl perfekte Wahlkämpfe gemacht haben, offensichtlich die richtigen Themen angesprochen haben und ansprechen und daher einen Wahlerfolg erzielen. Ich bin jetzt nicht da, dass Sie der Spin-Doktor für andere Parteien sind, auch nicht für meine.
Aber eine Ampelkoalition würden Sie für eine Katastrophe halten oder nicht?
Enthalte ich mich dazu, aber ich... Ja, wirklich,
Herr Fellner. Das enttäuscht mich aber,
Aber ich sage es Ihnen jetzt nicht. Wenn es eine stabile Regierung ist und es ist was Gutes für Österreich, dann werden Sie eine Mehrheit im Parlament haben.
Das ist ja
haben,
genau die Frage, ob das eine stabile Regierung ist und ob das was Gutes für Österreich
das
ist.
Das müssen Sie die handelnden Personen fragen, die davon überzeugt sind.
Die sind davon
aber
überzeugt.
Jetzt schon, wunderbar.
Sie sind ja noch FPÖ-Mitglied, oder haben
Sie natürlich bin ich FPÖ-Mitglied.
Sie tun jetzt ja gerade so, als wären Sie in der Partei gar nicht mehr dabei.
Doch, bin ich absolut dabei. Schon. Aber in meiner Funktion als Nationalratspräsident werde ich nicht die Tagespolitik kommentieren. Wir haben nur dafür zu sorgen, dass die Abgeordneten entsprechende Arbeitsbedingungen haben und dass natürlich auch die Regierung im Parlament, egal welche, Rede und Antwort steht, weil das gehört nicht nur dazu, Gesetze zu beschließen, sondern auch die Regierung, egal welche, zu kontrollieren. Aber wenn Sie mich fragen, was eine Ampel bedeutet, Österreich muss nicht immer alles machen über den Umweg der eigenen Erfahrung, was in anderen Ländern vielleicht schon gescheitert ist. Man könnte sich vielleicht ein bisschen andere Dinge auch noch vorstellen.
Und da sehen Sie Deutschland als durchaus gefährliches Vorbild.
Ja, die Erfolgsbilanz, glaube ich, ist eher enden wollend gut.
Warum? Ja, ist das Ihrer Meinung nach so gar gescheitert?
Warum? Weil, soweit ich die deutsche Situation kenne, ganz konkret der Wirtschaftsstandort Deutschland systematisch abgeschafft wurde. Es ist ja die Zahlen, die kommen, die Absiedlungen von Unternehmen, die Autoindustrie, also diese ganzen stolzen Flaggschiffe, die sind alle zum Versenken bereit. Und das ist eigentlich etwas, wo wir dann in Österreich auch Probleme haben.
Wollte ich gerade sagen, glauben Sie, wird das Österreich auch drohen? Ich meine, bisher sind wir ja der kleine Nachbar. Man sagt, Deutschland ist unsere Lokomotive.
Ja, also wenn die Lokomotive schwächelt, dann wird es in Österreich auch zu schlimmen Situationen kommen. Ich befürchte da wirklich das Allerschlimmste. Noch dazu, wenn man nicht einmal fähig war und ist, zu sehen, wie weit es wirtschaftlich schon mit uns hinuntergegangen ist.
Das wollte ich gerade fragen. Befinden wir uns in einer Krise, Herr Präsident?
Ja.
Weil wir sind ja jetzt bei minus 0,8% Wirtschaftswachstum, letzter in Europa. Ja. Ja, das Staatsdefizit ist explodiert, obwohl uns der Kanzler hier in diesem Studio noch gesagt hat, das wird alles kein Problem sein. Er wird das über das Wirtschaftswachstum locker in den Griff bekommen. Sind wir in einer Krise als Österreich?
In einer absoluten Krise sind wir. Und gerade weil Sie gesagt haben, dass wir in der Europäischen Union Schlusslicht sind, ich kann mich noch erinnern, dass ich Klubobmann in der Regierung Kurz Strache.
Ich kann den Namen ruhig aussprechen.
Kurz Strache, selbstverständlich.
Auch wenn er also schon relativ
kurz,
blau exkommuniziert
ist. Beide Kurz, ja. Kurz und Strache. Ja. In dieser Zeit waren wir unter den Top 3.
Richtig.
Und jetzt sind wir hinten. Also ich brauche gar nicht viel meine Meinung abgeben, sondern ich brauche eigentlich nur Fakten darzulegen.
Was ist da passiert? Weil Sie sind ja in dieser ganzen Zeit zunächst einmal auf der Regierungsbank mitgesessen als Clubobmann, waren bei den
Koordinierungen,
Koalitionsgesprächen auch dabei und dann sozusagen fußfrei erste Reihe als Clubobmann. Was ist denn da passiert?
Damals oder jetzt? Oder?
Nein, in dieser Zeit, in dieser vom Top 3 hinunter auf den letzten Platz. Warum ist das passiert?
Also ich glaube, dass die Regierungsbeteiligung der Grünen insgesamt nicht gut getan hat. Und dann war auch noch die Pandemie dazwischen, wo sich alles in der Regierung das alles nur um dieses Thema gedreht hat. Und eigentlich im Windschatten hat zum Beispiel die Frau Minister Gewessler Dinge gemacht, die wahrscheinlich ohne Pandemie anders vom Vorhang gewesen wären und das wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Und da hat man jetzt schon gesehen, dass alles, was mit Energie zusammenhängt, dass unsere Neutralität, die wir hier ganz fahrlässig aufs Spiel gesetzt haben, ich denke auch an den Ukraine-Konflikt, der jetzt ist, nur damit man es auch wieder mal von freiheitlicher Seite hört. Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist völkerrechtswidrig, er ist menschenrechtswidrig gewesen. Und trotzdem sind wir ein neutraler Staat. Und wir haben im nächsten Jahr 2025 nicht nur 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs und 70 Jahre Staatsvertrag, sondern auch 70 Jahre Neutralitätsgesetz. Und wenn viele jetzt sogar damit spekulieren und sagen, wir wollen sogar in die NATO hinein und die Neutralität insgesamt aufgeben, da bin ich ganz anders.
Haben Sie mit Ihrem Gast Viktor Orban auch über seine Vermittlungstätigkeit beim Russland-Ukraine-Krieg ein paar Worte sprechen können? Und was hat er Ihnen da signalisiert?
Nein, haben wir überhaupt nicht gesprochen. Es war ein rein bilaterales Treffen. Das erklärt nämlich auch die großen Verschwörungen und die Mystifikationen, warum die europäische Fahne beiseite gestellt worden ist. Weil der Viktor Orban war nicht als Ratsvorsitzender da, sondern als Ministerpräsident eines befreundeten Nachbarlandes, mit dem wir noch dazu eine ganz besonders enge Geschichte in den letzten 500 Jahren gemeinsam hatten.
Und wenn ich das dazu fragen darf noch, ja, also Sie teilen aber die Position von Viktor Orban, wenn ich das richtig verstehe. Sie sind der Meinung, da müsste jetzt rasch Friedensverhandlungen geben und Sie sind gegen die Sanktionen. Versteht das richtig?
Die Sanktionen haben bis jetzt eines gezeigt, dass sich die Europäische Union ins eigene Fleisch geschnitten hat. Auch Österreich hat sich dabei mordsmäßig ins eigene Fleisch geschnitten.
Und zwar wie?
Ja, Energiepreise, Energie, also alles, was das zusammen betrifft, das ist ein direkter Ausfluss gewesen aus den Sanktionen. Das ist so. Mhm. Da sind wirklich falsche Entscheidungen auch getroffen worden. Viktor Orban und ich glaube, wir sind nicht alleine auf dieser Welt, die sich denken, dass tägliche Morden an der Kampflinie müsste lieber gestern als heute ein Ende haben. Ich bin nämlich immer der Meinung, jeder Tote in diesem Konflikt schafft eine trauernde Familie. Eltern, Kinder, Partner. Und in all diesen Leuten ist dann eine Emotion drinnen, wo sich, ja, formulieren wir so, der Hass auf die andere Seite widerspiegeln wird. Und darum ist jeder einzelne Tote hier zu viel. Das Klima ist sowieso dort komplett ruiniert. Es wird wahnsinnig viel Anstrengungen brauchen, das nicht nur wirtschaftlich alles wieder aufzubauen, auch lieber morgen als gestern. Entschuldigung, lieber gestern als heute. Aber mit jedem einzelnen Toten wird dann noch die Zwietracht noch immer stärker sein. Also jeder, der Friedensinitiative macht und ob das jetzt der Donald Trump ist oder sonst irgendwer, der zum Telefon greift oder Olaf Scholz ist, der dafür auch gerügt worden ist sogar, dass er ein Telefonat mit Putin jetzt geführt hat. Ich erinnere mich, war unlängst in einem Rundfunkinterview, der ehemalige Hamburger SPD-Bürgermeister von Donau hat gesagt, gerade wenn jemand unberechenbar ist, gefährlich ist oder ein Drohpotenzial hat, gerade dann muss man mit ihm sprechen. Und das wäre der Ort. Und da ist Österreich leider Gottes auf der Aufgabe der Neutralität kein glaubhafter Friedens.
Sind Sie der Meinung, dass die Sanktionen beendet gehören?
Die Sanktionen müssten beendet werden.
Die sollen beendet werden?
Ja, weil sie haben auch nichts gebracht.
Und wenn ich das jetzt so frech fragen darf, ist natürlich rein hypothetisch, weil ich nehme nicht an, dass das von Ihnen bereits verhandelt wird. Aber würden Sie Putin und Zelensky zu einem Friedensgespräch ins österreichische Parlament einladen? Weil es gibt ja viele, die sagen, Österreich müsste eigentlich aktiv werden und wäre unter einem Bruno Kreisky auch schon längst aktiv geworden. Wie sehen Sie das?
Das war auch meine Meinung. Also Bruno Kreisky wäre mit dieser Situation anders fertig geworden. Damals wäre Österreich auch neutral noch gewesen und geblieben und hätte glaubhaft Verhandlungen vermitteln können. Die Rolle haben wir jetzt mit den Sanktionen, mit allem, was da dran hängt, haben wir verspielt. Das ist ganz klar. Und es ist die hypothetische Frage, also weder der Herr Putin noch der Herr Zelensky wird mich anrufen. Aber hypothetisch, wenn ich auch nur so einen kleinen Beitrag leisten kann, dass dort ein Menschenleben nicht geopfert wird, dann würde ich den auch leisten.
Also angenommen, nur Putin käme nach Österreich.
Das sind keine Friedensverhandlungen.
Würden Sie ihn im Parlament empfangen, so wie Sie Orban empfangen haben?
Also es sind ein bisschen Unterschiede zwischen
beiden. Ich frage
nur. Nein, das würde ich nicht. Das würde ich so nicht machen. Wenn Friedensverhandlungen sein müssen, da gehören zwei an einen Tisch gesetzt mit einem Moderator.
Aber Putin alleine würden Sie nicht empfangen im Parlament?
Ich würde mich fragen, welchen Sinn es hätte.
Würden Sie Selenskyj empfangen? Weil da hat es ja schon mal eine Auseinandersetzung zwischen dem Parlament und der FPÖ gegeben. Angenommen, Selenskyj würde jetzt wollen, dass er im Parlament sprechen darf in Österreich, würden Sie ihn empfangen im Parlament? Und haben Sie sich schon auf die Beleuchtung des Parlaments in den ukrainischen Farben geeinigt?
Es wird nicht beleuchtet werden.
Es wird nicht beleuchtet werden.
Haben Sie sich
durchgesetzt?
Ich habe gesagt, ich beleuchte gar nichts. Mhm. Wenn die Fraktionen einstimmig sagen, wir wollen das so oder so, dann würde ich es machen. In der Hausordnung des Parlaments steht nämlich nichts davon drinnen. Da ist vieles geregelt erst im Jahr 2023.
Also das ist und jetzt auch, Faktum.
Und auch die Bundespräsidentschaftskanzlei beleuchtet nicht, das Außenministerium beleuchtet nicht, sondern es wird, beim Bundeskanzleramt weiß ich es noch nicht, angeblich auch nicht, sondern es wird, das Burgtor wird beleuchtet.
Also das Parlament wird nicht beleuchtet, basta.
Nach Möglichkeit und aus meinem Wissen oder meinem Dafürhalten halte ich es mit dem Deutschen Bundestag. Das ist an sich etwas sehr Seriöses dort und dieselbe Seriosität wie dort möchte ich auch in Österreich haben. Dort wird nur an einem einzigen Tag beleuchtet.
Gut.
Das ist der Holocaust-Tag.
Gut. Und wenn Selenskyj jetzt gerne im österreichischen Parlament sprechen würde, kann ja leicht sein, hat er ja schon in mehreren anderen Staaten getan, würden Sie das als Nationalratspräsident zulassen?
Ich in meiner Neutralität würde ich es nicht machen, aber ich würde es nicht verhindern, wenn zum Beispiel andere Clubs, die in ihrer Einladungspolitik komplett frei sind, wo ich überhaupt nicht eingreifen würde, wenn die anderen Clubs, ob einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, je nachdem, wie viel es gerade gibt, sagen, wir wollen ihn gerne zu einer Veranstaltung haben, selbstverständlich.
Also wenn nur ein Club ihn einladen würde in eine Parlamentssondersitzung zum Beispiel? Im Plenum, im Parlamentsplenum.
Das hat ja beim letzten Mal auch nicht stattgefunden.
Darum frage ich ja.
Es dürfen außer der EU-Kommissionspräsidentin und dem UNO-Generalsekretär in einer Sitzung des Nationalrats im Plenum darf sonst überhaupt niemand sprechen. Das war ja nur das, was Sie ansprechen, diese Zuschaltung von Selenskyj, das war eine Zuspielung in den Nationalratssitzungssaal außerhalb einer Nationalratssitzung.
Damals sind Sie herausgegangen, wenn ich richtig.
Ich nicht, aber die FPÖ.
Was heißt das?
Weil ich nicht drin war. War damals noch nicht im Nationalrat Mitglied.
Verstehe. Also Sie sind nicht rausgegangen.
Aber die Fraktion der Freiheitlichen.
Sie wären rausgegangen.
Ich wäre mit meiner Fraktion hinausgegangen.
Und Sie sagen jetzt, sowas kommt nicht mehr in Frage, wenn ich Nationalratspräsident bin.
Falsch. Wenn ein Club oder mehrere den Herrn Selenskyj für eine Aussprache einlädt, dann würde ich das selbstverständlich zulassen, weil das die Entscheidung der Fraktionen ist.
Darf ausgestrahlt werden, wenn es außerhalb der Sitzung ist.
Alles, was außerhalb der Sitzung ist, das ist eine Frage der Organisation und des Raumes.
Also, Selenskyj bekommt kein Hausverbot von Ihnen, aber
um Gottes Willen, nein.
Plenum dürfte er nicht auftreten.
In einer Nationalratssitzung dürfte er nicht auftreten, so wie alle anderen auch. Da kann der englische König kommen oder sonst irgendwer.
Würden Sie als Nationalratspräsident empfangen mit einem roten Teppich, so wie Orban?
Ich würde mich an das halten, was mir, wenn er da wäre, was mir die Parlamentsdirektion, die hat eine eigene diplomatische Abteilung dabei, die aufs Protokoll schaut. Der rote Teppich für den Viktor Orban war nicht die Erfindung von Walter Rosenkranz gewesen, sondern da verlasse ich mich auf die Beamtinnen
Aber
und Beamten. Und es ist der Staatschef.
Sie empfangen zu einem, wie Sie gesagt haben, diplomatischen Besuch?
Ein diplomatischer Besuch, glaube ich, wird stattfinden können, außer es würde noch die Neutralität verletzen. Aber an sich ausländische Staatsoberhäupter, Regierungschef, andere Parlamentspräsidenten haben selbstverständlich die Möglichkeit, auch das Parlament mit dem nötigen diplomatischen Respekt zu empfangen zu werden.
Wird spannend, Herr Präsident.
Es wird nicht spannend, es wird ganz normal werden. Und ich glaube, die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher sieht das auch so, dass sehr viel verdammt künstliche Aufregung im Spiel ist.
Ich freue mich aber trotzdem auf die entstehende spannende Chemie zwischen einer Ampelkoalition einerseits und einem FPÖ-Nationalratspräsidenten andererseits.
Herr Fellner, Checks and Balances, ein grüner Bundespräsident, ein schwarzer Kanzler, ein roter Vizekanzler, eine pinke Ministerin und dann ein blauer Parlamentspräsident. Das ist doch Checks and Balances, das ist ja nur im Himmel so.
Gut, danke vielmals, Walter Rosenkranz. Das war unser Nationalratspräsident, erster Nationalratspräsident bei Fellner Live. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann geht es spannend weiter mit Ihrem Fellner Live am Abend.